Ich begrüße euch zu Osmose, eine Sendung auf Radio Frei, die einmal in der Woche gezielt schaut, was andere freie Radios so produzieren und was auch für uns hier in Erfurt interessant sein könnte. Was für uns hier wie auch überall in Deutschland interessant sein könnte, ist die Preiserhöhung des Deutschlandtickets ab nächstem Jahr. Wir hören in dieser Sendung ein Gespräch mit Michael Koch vom Fahrgastverband Pro Bahn und seine Einschätzung dazu, zu der Erhöhung und generell zu der Zukunft dieser Einrichtung. Zuvor aber wenden wir uns einem Forschungsprojekt zu, was den Titel Kulturtrabant trägt. Was das ist, was es will und warum wir es vielleicht hier in der Gegend bald erleben könnten, darüber gleich mehr. Wir starten mit einer ersten Musik und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt.
Thank you.
viele, viele Jahre nach dem Ende der DDR rollen immer noch ab und zu Trabante. Trabants, wie ist eigentlich der Plural von Trabant? Ich weiß es nicht. Aber ein spezieller, der rollt durch die Lande, und zwar ist es ein Kulturtrabant, der Kulturtrabi. Was das ist und was sich die Leute in Leipzig dabei dachten, darüber hören wir jetzt ein Gespräch mit von Radio Blau in Leipzig aus der aktuellen Redaktion.
Jetzt habe ich auch meine Gäste hier im Studio. Ich begrüße Sie, nämlich Maxi Joost und Kai Liemann vom Leipziger Verein Kulturtrabant e.V. Seit wann gibt es diesen Kulturtrabant denn schon und wie ist er eigentlich entstanden?
Das ist eine richtig gute Frage. Das Auto haben wir gekauft, als wir auf Tour gefahren sind. Da war es noch nicht der Kulturtrabi, beziehungsweise gab es irgendwie diese Idee. Das muss 2020 gewesen sein. Und das seit erst einem Jahr sind wir im Verein.
Wir institutionalisieren uns.
Genau.
Genau, und die andere Trabi-Mutti, die ist heute leider nicht dabei, das ist der Philipp Rücker.
Genau.
An dieser Stelle erwähnt, ein Musiker. Und ihr habt ja zusammen so ein Stück entwickelt. Und dafür habt ihr den Trabi rangeholt.
Genau, das war die Reise nach Petuschki. Und dann kam, während wir quasi ganz viel gespielt haben, Corona, und dann konnten wir nicht weiterspielen. Und dann gab es einen Fonds vom Bund, Neustadt Kultur. Wer davon betroffen ist, kann hier einen Antrag stellen. Und dann saßen wir abends da und haben überlegt, Mensch, was machen wir denn? Verdammt, wir können jetzt hier nicht spielen. Und da gibt es diesen Antrag und da muss man aber was reinschreiben. Und was ist unsere Idee, womit wir das Ganze aufpimpen könnten? Wir kaufen einen Trabi und setzen uns hinein und das wird unser Tourfahrzeug und gleichzeitig unser Bühnenbild, fahren hoch bis zur Ostsee und zurück. Und dann haben wir das Geld bekommen, haben das Auto gekauft und haben das dann durchgezogen und haben dann in ganz vielen Dörfern, kleinen Städten wie, jetzt muss ich noch auf den Zettel gucken, wie in Kitzen zum Beispiel oder in Kalbe, die Künstlerstadt Kalbe oder Leesten, Mittweida, bis Hochstralsund, Pöhl waren wir und haben da quasi gespielt.
Die Reise nach Petuschki ist natürlich auch ein Klassiker. Eigentlich müsste man da natürlich mit der Bahn fahren, mit der Vorortbahn von Moskau aus allerdings auch, aber geht vielleicht das auch stimmt. Mit dem Trabi.
Ja,
an welchen Orten ihr schon wart, habt ihr jetzt ja schon ein bisschen erzählt, aber wart ihr noch an anderen Orten oder jetzt hat sich das ja doch so ein bisschen entwickelt und ihr seid noch wahrscheinlich noch mehr rumgekommen als in dieser Anfangszeit?
Ja, also wir arbeiten dran, dass wir noch weitaus mehr rumkommen. Wir waren jetzt zum Beispiel, das letzte Mal, wo wir jetzt waren, war bei diesem Ostenfestival im Bitterfeld. Es gab so eine Netzwerkveranstaltung, da sind wir hingefahren und haben uns Bitterfeld angeguckt mit dem Trabi. Das war sehr spannend, auch so die anderen Akteure kennenzulernen. Herzberg waren wir, ganz klar. Da habe ich auch Maxi kennengelernt.
Das ist nochmal so ein anderes Kapitel in der Trabi-Geschichte. Das war quasi die erste Kooperation extern sozusagen mit einem anderen Kunstprojekt. Kann man das so sagen, Kai?
Ja.
Naja, ich hole mal aus, wenn wir dafür gerade Zeit haben. Ja, also dieses Fall. Herzberg, das Herzberg an der Elster natürlich. Grüße gehen raus an Elbe-Elster, Westerlandkreis. Und dort habe ich schon eine Weile ein eigenes Projekt gehabt, Platt Macchiato und selber Forschung, künstlerische Forschung im Plattenbau gemacht und brauchte dann aber für das Finale brauchte ich dringend Unterstützung. Hab dann so einen Hilferuf in eine Telegram-Gruppe geschickt. Leute, ich will Theater machen, aber ich kann noch gar kein Theater. Bitte helft mir. Und da hat sich so ein gewisser Kai Liemann zurückgemeldet und dann haben wir mal telefoniert und dann kam raus, Kai Liemann ist auch der Mann mit dem Trabi. Und ja, ein paar Wochen später bei einem Nachbarschaftsfest, das ich organisiert habe, das im strömenden Regen versunken ist, rollte auf einmal dieser Trabi in das schöne U vom Block, also aus drei Blöcken, dieses U. Und dann kam der Trabi angerollt und damit hat's angefangen und da war dann auch wieder Trabi Teil der Performance. Am Ende beim Kultursommerfestival auf dem Marktplatz in Herzberg. Und ja, naja, So ungefähr.
Latte Macchiato. Ja, wie reagieren die Menschen eigentlich auf euren Panama-grünen Trabant 601 Kombi? Also wie sind so die Reaktionen, wenn ihr damit vorfahrt? Oder freuen sich die Leute, dass es das noch gibt, dass es sowas noch gibt?
Ja, zum größten Teil freuen die sich. Es gibt doch immer ab und zu Menschen, die sich dann hinter das Auto stellen und nochmal die Abgase riechen wollen. Das finde ich manchmal ein bisschen strange, aber sei ihnen gegönnt, wenn sie das wollen. Grunde genommen ist es eigentlich immer dieses, dass sie sich freuen, das ist irgendwie sowas Nostalgisches, dass sie irgendwie aus ihrer Kindheit kennen, aus ihrer Jugend, und man hat sofort ein Gesprächsthema. Das ist wie so ein Gesprächsöffner.
Ein Herzensöffner.
Ein Herzensöffner, genau.
Das Auto ist ja auch so ein fahrbares Hörmuseum. Ihr sammelt Geschichten und macht sie auch hörbar. Wie funktioniert das eigentlich? Ist das im Auto eingebaut, so Mikrofone, da wo sonst das Lenkrad wäre?
Also wir haben das auf jeden Fall festgestellt, dass dieser Trabi so eine wundervolle Zeitkapsel ist. Also ja klar, ne, er transportiert irgendwie diese Vergangenheit, aber man kann ihn halt auch als Behälter, als Kapsel nutzen. Und die Leute haben sowieso Lust, sich da reinzusetzen. Ist ja schon so lang her. Da hat man dann plötzlich wieder Lust. Vorher hatte man keine Lust mehr. Und dann verknüpfen wir das eben, also, oder nutzen diese tolle Gesprächssituation, die da entsteht. Also man hat dann wirklich so einen kleinen Raum, Zeitraum nur für sich, und ja, wir sind mittlerweile ausgestattet mit so einem kleinen mobilen Mischpult und ja, haben da dann auch so, also ungefähr so Mikrofone wie hier, nee, also am Headset und Kopfhörer, und können da schon ganz gut aufnehmen, genau.
Ja, so ein Teil der Geschichten wurde von euch auch in der Langzeitrecherche Drive, Don't Turn gesammelt, die sich auf die Institution Schwarztaxi bezieht. Was war das denn für ein Ding, so ein historisches Schwarztaxi? Ja, und was habt ihr da gesammelt?
Genau, das war eine Idee von uns, ein Theaterstück zu machen oder ein künstlerisches Erzeugnis, was sich zum Thema Schwarztaxis guckt, was ist das eigentlich, so ein Schwarztaxi? Und dann haben wir recherchiert dazu und haben SchwarztaxifahrerInnen gesucht. Das war ein bisschen schwieriger. Ich habe dann auch einen Schwarztaxifahrer gefunden, beziehungsweise wir haben einen Schwarztaxifahrer gefunden, der natürlich Schwarztaxi gefahren ist. Ansonsten haben wir ganz oft so Geschichten einfach gesammelt, die mir zum Beispiel erzählt worden sind. Teilweise wollten die Leute dann auch nicht aufgenommen werden. Und wir haben einen da ging es dann noch ganz viel um Nachtleben in der DDR, beziehungsweise Nachtleben hier in Leipzig. Und da hatten wir das Glück, dass wir ein Pärchen kennengelernt haben, die selber eine Nacht-Tanzgaststätte hatten in Leipzig, die dann leider auch natürlich geschlossen worden ist, direkt Anfang der 90er. Und die war heute da, wo der Aldi ist, auf der Eisenbahnstraße, stand früher irgendwie noch ein Haus, und da war das drin.
Ah, okay.
Genau, und super spannend. Und die haben uns Fotos gezeigt und die haben ganz viele Travestie-Shows gemacht und also total die verrückte Geschichte.
Und da sind dann diese Schwarztaxis vorgefahren und haben die Fahrgäste abgeliefert. Wir haben jetzt auch eine historische Aufnahme, einen Schwarztaxifahrenden,
wieder nehme ich,
aus seiner eigenen Perspektive beschreibt. Das hören wir uns jetzt mal an.
Warum? In den Mitte der 80er Jahre, alle beide im Winter, in Liebert-Wolkwitz, das war im Februar, zum Fasching. Johnny, nach Liebert-Wolkwitz hat uns ein Bekannter gefahren mit dem Auto, von Engelsdorf fährst du ja über die Dörfer nach Liebert-Wolkwitz. Ja, wie kommen wir denn nun nach Hause? Und wir kommen raus aus dem Restaurant oder Etablissement. Und da standen mehrere Privatautos vor der Türe. Da stieg ich aus, da ist er, wo wollt er hin? Engelsdorf, ich fahre, komm, steigst du ein? Da habe ich mich mit dem unterhalten, da habe ich das mitgekriegt, dass das eine Schwarztaxe war. Und das andere waren auch alles Schwarztaxen. Da bin ich erst mal auf die Idee gekommen, selber zu fahren. Vorher brauchtest du das ja gar nicht. Wir sind damals ja nicht jeden Tag oder jedes Wochenende weggegangen in Leipzig ohne Auto. Du bist ja selber gefahren und brauchtest ja das alles gar nicht. Aber dann hast du dir das angeeignet und die wurde es dann immer, ich sage mal, das wurde immer zutraulicher für dich. Was machst du heute Abend? Ich war Saxophon.
Ja.
So war das damals.
Ja, habt ihr noch viele solche Erfahrungsberichte? Das war sehr anschaulich geschildert auch. Viele solche historischen Zeitzeugen, Zeitzeuginnen, waren ja wahrscheinlich häufiger doch Taxifahrer als Taxifahrerin oder war es gemischt?
Die ehrliche Antwort ist, es waren primär Schwarztaxi, also Schwarztaxifahrer. Ich habe allerdings ein Gespräch gehabt mit einer Freundin, Frau von einem Schwarztaxifahrer und die Geschichte, die mag ich sehr. Und zwar, die haben geheiratet und die wollten ein Auto haben und er hat sich das Geld von dem Auto von dem Schwiegervater geliehen und hatte dann total die Gewissensbisse. Man muss wissen, Gebrauchtautos waren teurer als neue Autos. In der DDR war es Gebrauchtautos sofort gab, neue Autos nicht. Und weil er das Geld schnell zurückzahlen wollte, ist er quasi immer Schwarztaxi gefahren, aber hat seiner Freundin, Frau nichts erzählt davon und die hat sich immer gewundert, warum kommt er denn nicht nach Hause und wieso riecht er nach Kippen und wieso hat er an den ganzen Taschen, der hat sein ganzes Geld immer in die Hosentaschen gesteckt und wieso hat er da immer Geld dabei? Was macht der Kerl? Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es rauskam, jedenfalls hat sie ganz lange viele Vermutungen gemacht, wie das so sein könnte. Und dann kam auch mal raus, ja, er fährt Schwarztaxi, alles gut. Und dann haben sie, weil er immer das Geld lose in die Tasche gesteckt hat, hat sie dann quasi immer die Geldscheine gebügelt, damit es quasi nicht auffällt, wenn die dann mit in Handel gehen. I love it. Und dieses Bild, dass da jemand steht und die Geldscheine bügelt, fand ich...
auch klassische Rollenverteilung. Die Frau bügelt die Geldscheine.
Ja, das ist die Geschichte.
Geldwäscherei.
Super. Ja.
Ja, ihr habt doch zusammen mit dem Stadtgeschichtlichen Museum in Leipzig was gemacht, nämlich ihr habt euch für die 90er Jahre interessiert, die waren ja da auch ein Thema jetzt vor einer Weile und seid mit dem Trabi in die 90er gedüst, so das Projekt, der Projekttitel. Wie gut funktioniert das denn eigentlich mit der Erinnerung? Wie waren eure Erfahrungen? An wie viel haben sich die Leute erinnert? Und müsst ihr dann manchmal auch nachhelfen so mit der Erinnerung? Oder sind dann gleich bereit, in die Erinnerung einzutauchen?
Das ist das Spannende. Dadurch, dass wir da mit dem Auto sind, kommen die schon direkt auf uns zu mit ihren Erinnerungen. Und wir müssen gar nicht so viel nachfragen. Das ist ja das Schöne dran. Und dann kommt man automatisch in ein Gespräch hinein.
Und meistens ist die Erinnerung erstmal totale Verklärung. Und oh, ist das schön. Und oh, der Trabi. Und endlich. Und oh. Und also da auf dem Marktplatz war auf jeden Fall eine Frau, die hat sich so unendlich gefreut, in diesem Trabi drin zu sitzen. Und dann haben wir natürlich die Unterhaltung darüber geführt, wie kurios das ist, dass sie sich jetzt so darüber freuen kann, weil sie sich damals natürlich gar nicht mehr darüber gefreut hat. Und ja.
Ja, und es gibt so unterschiedliche Menschen, auch Menschen, die zum Beispiel mit diesem Trabi gar nichts mehr anfangen können, weil sie einfach erst weit nach den 90ern geboren worden sind oder 2000er, also junge Menschen. Und da haben wir immer das Ding so, hey, das ist doch das Auto von Mr. Bean, was okay ist. Das sieht ja auch ein bisschen so aus.
Ist ja grün.
Und die natürlich dann Interesse zeigen. Trotzdem und trotzdem wissen wollen, wie das ist und trotzdem drin sitzen wollen und dann natürlich fragen, hey, wie sieht denn das aus? Und dann manchmal, was entsteht, ist, dass die Leute sich dann auch untereinander unterhalten und das dann quasi wie so ein Gesprächsraum entsteht. Und die sich, das ist uns passiert in Grünau, die sich dann auf einmal anfangen, gegenseitig zu interviewen. Also das kommt schon vor.
Habt ihr noch Trabi fahren gelernt oder konntet ihr das schon von Kindesbeinen an? Also ich selber habe ja auch mal versucht, einen Trabi zu fahren, aber als Westdeutscher bin ich mit der Schaltung irgendwie nicht klargekommen. Die war so ein bisschen eigenwillig. Also habt ihr das schon als Kind so kennengelernt, wie man ihn bedienen muss?
Mit 5.
Also ich kenne als Kind, ich bin 86 geboren und wir hatten unseren Trabi bis Mitte, Ende der 90er. 96, 97 glaube ich. Da muss ich meine Mutti nochmal anrufen. Aber ich glaube, das war so. Und dann, ich habe mit 17 habe ich meinen Führerschein gemacht und dann habe ich mit 18 bekommen. Und dann bin ich die ganze Zeit nie Auto gefahren. Und erst als wir das Auto gekauft haben, was mir einfällt, was übrigens erst viel später war, ich glaube 21, na egal, ist vollkommen Wurst, war das quasi das erste Auto, was ich hatte. Ein Trabi. Und, oder was wir hatten. Und das ist auch das erste Auto, mit dem ich wirklich gefahren bin. Also ich weiß gar nicht, wie es ist, ein anderes Auto zu fahren.
Aber das ist auf jeden Fall auch irgendwie ein Teil vom Kulturtrabi, dass immer mal wieder Leute gebraucht werden für die oder die eine oder andere Aktion. Also man kann bei uns auch Trabi fahren lernen. Das übernehmen wir gerne mit.
Das müsste ich dann wohl mal in Anspruch nehmen.
Ja, so schwer ist es gar nicht.
Der ostdeutsche Provinz wird ja auch oft wegen der Wahlergebnisse zum Beispiel unter anderem ein wenig beargwöhnt. Aber auch ja andere Provinzen natürlich. Habt ihr denn auch schöne Orte kennengelernt und interessante Menschen? Also oder ja, wie war das für euch?
Also total, weil da sind ja überall echt auch sehr fitte Menschen unterwegs und aktiv. Ich muss jetzt gerade an Ute aus Torgau denken, die da auch in den verschiedensten Vereinen in der lokalen Kulturszene voll was auf die Beine stellt und rockt. Und sie hat zwar irgendwie so ihre Base in Torgau, aber so wie ich das verstanden habe, wenn man auf dem Land ist, dann ist man nicht nur in einem Ort, sondern das ist dann alles so ein großes Netz aus vielen Orten. Also die ist dann auch nochmal irgendwie in den kleineren Dörfern unterwegs, bis nach Herzberg zum Beispiel. Das ist dann nicht so weit. Genau, das wäre jetzt für mich so ein Beispiel. In Herzberg fallen mir natürlich auch noch ein paar Leute ein.
Du warst ja selber auch in Herzberg und hast da selber was auf die Beine gestellt. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Und ansonsten von den Menschen dort, die dort einfach leben. Ich glaube, ich habe unglaublich viele spannende Begegnungen gehabt. Ich weiß, auf Pöhl gab es einen Mann, der einfach eine unglaublich spannende Lebensgeschichte hatte. Der einfach nach der Wende meinte, er kann mit dem Moped-Motorrad eine Weltreise machen und war dann, weiß ich nicht, wie viele Jahre unterwegs, ich glaube 2 oder 3 Jahre unterwegs und hat es durchgezogen. Das fand ich spannend. Und so eine ähnliche Geschichte hat mir dann noch jemand in Grünau erzählt. Ich glaube, der Fahrradreparaturhändler. Und ich glaube, die Menschen oder die einzelnen Geschichten finde ich dann halt eben super spannend und ist ja auch gut, das aufzunehmen, auch in der Retrospektive.
Also das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, ein Grund, warum wir das machen oder irgendwie unser Antrieb, dass wir gar keinen Bock darauf haben, dass es so, dass man so stehen bleibt bei so einem Urteil, weil man in den Nachrichten kommt, das und das oder irgendein Ort wird zum Symbol für das und das. Also da fallen ja immer irgendwie Menschen raus und uns ist es irgendwie ein Anliegen, dann lieber selber vor Ort zu sein, sich auf die Situation einzulassen, persönlich Leute kennenzulernen und dadurch so eine unglaubliche Vielfalt auch an jedem Ort zu kennen und bis hin zum Dialekt. Total super.
Und das war ja auch mal eine ursprüngliche Idee. Also so sind wir ja auch gestartet, nachdem wir selber auf Tour waren und gespielt haben. Diese ursprüngliche Idee von dem Verein, dass man KünstlerInnen einlädt, sich mit diesen Auto auseinanderzusetzen und ja, raus aufs Land zu fahren und selber Begegnungen zu machen. Das ist immer die Einladung.
Was beschäftigt euch im Moment so? Habt ihr, eins der Projekte wäre ja Radio zum Beispiel, ihr wollt jetzt auch Radio machen, bei Radio Blau
ja,
zum Beispiel.
Ja, wir wollen Radio machen.
Aber gibt es noch andere jetzt laufende Projekte, Dinge, die geplant sind?
Ja. Ich kriege gerade den Zettel, wo drauf steht Zukunft. Sehr gut. Genau, wir haben hier so ein Format, das haben wir jetzt schon 2-mal gemacht, das machen wir jetzt nochmal. Und zwar der Kulturtrabi kommt und diesmal ist es das mobile Labor für Kunstspiel und Politik. Und da fahren wir wieder nach Grünau, nach Schönefeld, wir fahren rüber nach Sachsen-Anhalt, nach Bernburg. Wir versuchen den Sachsen-Anhalt-Tag mitzukapern und da bei diesem Umzug mitzumachen. Und da ist quasi so, dass wir, das ist quasi ein soziokulturelles Projekt, die Leute können mit uns schnattern, eigene Podcasts aufnehmen zum Thema, was sie selbst beschäftigt. Und wir bauen so kleine Mini-Pop-Up-Spielplätze auf und bringen Musik hin und gucken, dass man sich dort quasi begegnet. Lockerer Begegnungsort.
Ja, so soziale Orte fehlen ja auch manchmal, wenn das so ein mobiler Ort ist, ja vielleicht auch ein sozialer Ort dann, wenn alles dicht ist.
Ja, und das Schöne ist, dass der, auch wenn es komisch ist, dass dieses Auto irgendwie immer so ein bisschen verbindet, weil viele damit dann immer eine Erinnerung haben, die wollen sie teilen, die das Auto nicht kennen, die wollen irgendwie was dazu wissen und dann passiert dann irgendwie so ein mini-magischer Moment, dass sie sich austauschen und das von sich aus.
Das ist wahrscheinlich wie wenn man mit so einem Hund Gassi geht, da ich bin ja kein Trabantfahrer, aber ich hatte einen Hund und dann unterhält man sich auch immer über den Hund.
Genau.
Ja, so ungefähr. Ja.
Genau, und ansonsten, ja, wir gucken, dass wir jetzt noch weiter Theater machen, dass wir mehr Schwarztaxi fahren. Das bieten wir nämlich auch an. Das haben wir bei Lindenau so zum ersten Mal ausprobiert, dass wir selber Schwarztaxi fahren. Haben KünstlerInnen eingeladen, in dem Auto mit einzusteigen. Und dann konnten die Leute sich, während Lindenau war, sich zu den einzelnen Galerien und Ausstellungsorten fahren lassen. Und innerhalb des Autos oder außerhalb des Autos ist dann halt immer irgendetwas passiert. Wie zum Beispiel jemand, der eine Oper singt oder jemand, der häkelt auf der Rückbank oder der oder die Gedichte schreibt mit der Schreibmaschine oder die einen Quiz macht oder tanzen. Also das machen wir und da gucken wir gerade, da haben wir uns jetzt gerade beworben in einer Stadt, in Jena, dass wir das da umsetzen können und also wir haben unglaublich viele Pläne, weil wir auch unglaublich viele Menschen sind, die alle unterschiedlich sind, alle unterschiedliche Kunstsache machen. Ich mache eher Theater und Performance.
Ich schreibe. Dann haben wir die Musiker, bildende Kunst.
Ja.
Ja.
Kann man bei euch noch mitmachen? Also seid ihr so ein offener Verein?
Ja, bitte.
Ja. Wir brauchen Hilfe, wir können das überhaupt gar nicht schaffen.
Genau. Also wir suchen immer Leute.
Ja, wir haben Bock auf Input, auf Austausch. Leute können sich total gerne melden mit eigenen Ideen oder einfach nur so, wir sind neugierig geworden. Kann man einfach irgendwie sich einbringen, beteiligen.
Wie zum Beispiel so ein Trabant muss immer repariert werden. Und wenn jemand Lust hat, mit zu reparieren, dann
wenn
gerne.
Wenn jemand noch Teile hat.
Und wenn jemand noch Teile hat, ist auch ganz gut. Und ihr könnt uns eine Mail schreiben oder einfach über Insta anschreiben.
Genau. Kulturtrabant.de, ja auch wahrscheinlich so eine Adresse, die man aufrufen kann und dann erfährt man auch mehr. Wir hören jetzt nochmal euren Radio-Jingle, den ihr gemacht habt, zur Illustration dessen, was uns vielleicht auch in Zukunft erwarten könnte.
Jukebox 0427 und Jukebox 04209, präsentiert von Plate Macchiato und produziert im Kulturtrabi.
Ich freue mich, mit dir hier in Grüdor zu sein. Ja, grüß dir.
Das hast du toll gesagt.
Na?
Danke, Kai, ich freue mich auch. Servus. Das sagt man hier gar nicht.
Nee, sagt man gar nicht.
Man
ist so eine Nette.
Aber Maxi.
Sag doch mal ganz kurz.
Wer du bist, Maxi.
Hast du ja schon gesagt, wer ich bin.
Ja, stimmt. Genau, rechts.
Ohne Worte, was soll ich dazu sagen?
Wir machen gerade so wie so eine kleine Radiosendung:
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Wird das jetzt eigentlich alles schon aufgenommen?
Ich dachte so, sonst ist das so ein komischer Druck. Was so?
Hab's jetzt mal auf Rekord gedrückt.
Rekord? Achso, wir nehmen jetzt schon auf.
Naja, wir nehmen jetzt einfach auf. Ja, hallo. Herzlich willkommen im Kulturtrabi.
Zurück aus dem Rückgrat vom Trabi.
Ach so.
Ja, bitte, du bist live auf Sendung.
Okay, geil.
Ja, herzlich willkommen hier im Trabi. Auf der Rückbank sitzt die Maxi und ich im Kofferraum.
Von einem Trabi in den anderen.
Von einem Trabi in den anderen.
Also hallo. Ich möchte begrüßen Radio Blau, wenn uns den Welle ist und Konnewitz und natürlich Grenau hier und gute Musik.
Wir haben Dirk im Trabi und Dirk an den DJ-Deck.
Bleibt doch noch hier noch zur Musik und...
Ja, natürlich. Ja. Darum bin ich gekommen.
Ja, perfekt, geil.
Ja.
Ja. Und Sie hören jetzt einen Kommentar von Walter Möhrensenf zum Thema FAZ und... Die Gleichschaltung des Neubaublocks.
Ja, den Trabi stelle ich mir jetzt so vor wie in so alten Filmen, wo immer die Fassaden dann da nur so eingeblendet sind. Irgendwie wie so einen sehr surrealen Raum auf jeden Fall.
Ja, das macht es auf jeden Fall besser.
Ja.
Kleiner Punk-Trabi.
Hm.
Nochmal. Oder der trojanische Trabi.
Dada-Trabi.
Ja. Nochmal den Kontakt, vielleicht können wir nochmal durchsagen, wenn jetzt Leute interessiert waren, bei euch mitzumachen, Radio, Reparatur, was auch immer.
Mhm. Dann ist es einmal kulturtrabant@gmail.com. Genau. Ja. Und einmal findet ihr uns auch über Instagram, nämlich Kultur. Und dann Trabant.
Ja, das waren doch schon Kulturtrabant.
Ich kann auch meine Telefonnummer durchgeben.
Das machen wir beim nächsten Mal, wenn wir 23
aber nicht während
Uhr
des Fahrens rangehen. Okay.
Vielen Dank nach Leipzig zu Radio Blau, denn die haben gesprochen mit den Menschen vom Kulturtrabant. Und ich habe nochmal nachgeschaut, ganz zu Beginn wusste ich gar nicht, wie der Plural von Trabant ist. Die Trabanten. Aber hier ging es im Speziellen um den Kulturtrabant oder um den Kulturtrabanten. Das geht dann vielleicht auch. Mann, ich verwickel mich in solchen Begrifflichkeiten. Aber eigentlich wollte ich doch nur, dass wir alle Augen und Ohren aufhalten, falls sie wirklich ihren Weg nach Jena finden. Denn das ist ja gar nicht mal weit von hier. Und vielleicht können wir ihn uns dort dann mal anschauen und Kultur erleben. Ansonsten wurden eben schon Kontaktmöglichkeiten genannt. Es gibt auch eine Homepage kulturtrabant.de mit ein paar Informationen zum Projekt. Wir sind hier bei Radio Frei und in der Sendung Osmose. Ihr hört Radio Frei und in der Sendung Osmose widmen wir uns gleich noch einem anderen Thema, und zwar der erneuten Preiserhöhung des Deutschlandstickets ab nächstem Jahr. Das ist in nur wenigen Tagen. Radio Kurax hat dazu mit Michael Koch vom Fahrgastverband Pro Bahn gesprochen. Vorher aber noch eine weitere Musik.
Thank you.
Was mit 9 Euro angefangen hat, ist mittlerweile bei 58 Euro gelandet und der Preis des Deutschlandtickets wird ab dem 1. Januar 2026 auf 63 Euro pro Monat erhöht. Die Entscheidung dazu, das haben die VerkehrsministerInnen der Länder im Herbst getroffen, obwohl Union und SPD sich eigentlich im Koalitionsvertrag erst auf Erhöhungen ab dem Jahr 2029 geeinigt hatten. Nun ja, Radio Korax führte kürzlich ein Gespräch dazu mit Michael Koch vom Fahrgastverband Pro Bahn und Landesverband Mitteldeutschland über die soziale Verträglichkeit und die Abweichung vom Koalitionsvertrag.
Wie blicken denn Sie im Landesverband Mitteldeutschland von Pro Bahn auf die kommende Preiserhöhung beim Deutschlandticket?
Wir sehen diese sehr kritisch. Wir können das auch nicht nachvollziehen, warum jetzt schon wieder der Preis fürs Deutschlandticket erhöht wurde, obwohl, wie Sie ja bereits angesprochen haben, im Koalitionsvertrag versprochen wurde, dass es keinerlei Preiserhöhung geben würde oder das Ticketpreis stabil bleiben würde. Es ist dabei auch sehr interessant zu sehen, dass man sich um eine Erhöhung der 1,5 Milliarden Bundesanteil streitet, während für andere Projekte viel mehr Geld verfügbar ist. Das ist absolut nicht verständlich.
Ja, das sehe ich wahrscheinlich ähnlich. Sie haben ja schon bei der letzten Erhöhung im Herbst vergangenen Jahres vor sinkenden Abozahlen gewarnt. Und laut einer Studie, die unter anderem von der Deutschen Bahn in Auftrag gegeben wurde, verlor das Deutschlandticket schätzungsweise über 1 Million Kundinnen. Befürchten Sie dann ab 26 wieder eine ähnliche Entwicklung?
Es ist ja durchaus zu erwarten, dass sich diese Entwicklung fortsetzt, ja, denn der Vorteil vom Deutschlandticket war einerseits die Einfachheit, aber auch andererseits der Preis, der attraktiv ist, dass man es auch nutzen möchte und eben nicht groß nachdenken muss. Und genau das wird mit der erneuten Preiserhöhung natürlich weiter zurückgefahren. Und so wird das Ticket für viele wieder unattraktiver. Viele überlegen sich dann, entweder kaufe ich Einzeltickets, das wäre für den ÖPNV noch der bessere Fall, oder sie überlegen sich halt, dann kann ich auch wieder mit dem Auto fahren. Und das ist eigentlich nicht das, was gewollt ist und was auch eigentlich nicht das Ziel des Tickets war.
Hm. Gerade für Menschen mit geringem oder gar keinem Einkommen könnte die Erhöhung ja zu einer wirklichen Herausforderung werden. In einigen deutschen Städten gibt es das sogenannte Deutschlandticket Sozial. Hier in Halle gibt es das leider nicht. Aber in Leipzig kann man zum Beispiel ein Deutschlandticket bereits ab 38 Euro erwerben. Im Sozialticketatlas vom März diesen Jahres spricht der Paritätische Wohlfahrtsverband von Mobilität als Wohnortslotterie. Das bedeutet, der Preis für ein eigentlich bundesweit gültiges Ticket hängt vom eigenen Wohnort ab. Ist das fair? Wie bewerten Sie das?
Also es ist immer ein bisschen zweischneidig zu sehen. Bei Preisen von 49 Euro oder auch dem jetzigen Preis konnte man noch sagen, okay, da kommt man ohne Sozialticket aus. Manche Länder haben das gemacht. Das ist natürlich einerseits schön, andererseits muss man immer sagen, dass die Länder sagen, sie haben nicht genug Geld für das Ticket und führen dann andererseits Sozialtickets ein. Das ist wieder so ein Punkt. Aber es ist einfach mit immer steigenden Preisen wird dann auch die Notwendigkeit einer Sozialvariante dafür einfach ist gegeben. Und entsprechend für die Zukunft muss dann auch geschaut werden, wie kann man das Ticket ausstaffieren.
Was wären Vorschläge von Pro Bahn? Hätten Sie Ideen, wie man das Ticket ausstaffieren könnte?
Also es gibt einerseits ein Konzept von uns, das ist der Einfachtarif. Damit würde der Tarif und deutschlandweit massiv verschlankt. Da gibt es dann auch Preisgrenzen für die Einzelfahrscheine und für Wochenkarten oder ähnliches. Das ist einerseits ein Vorschlag und andererseits ist halt der Vorschlag, dass man klare Strukturen schafft. Man hat das Deutschlandticket und dann hat man eben ein Deutschlandticket in einer, man kann es Sozialvariante nennen. Das wäre dann wahrscheinlich so ähnlich wie ein Studententicket, wie die jetzigen Deutschlandsemestertickets, die dann festgeschrieben sind auf einen Prozentsatz des Preises vom Deutschlandticket.
Hm. Zur Einführung des Deutschlandtickets am 1. Mai 2023 war die Euphorie ziemlich groß. Welche Zukunft Hat denn das Deutschlandticket noch oder was erhoffen Sie sich von der Zukunft für das Deutschlandticket?
Also wir erhoffen uns eine deutliche Entschlankung der Tarifstrukturen deutschlandweit. Wir erhoffen uns, dass die Bürokratiekosten gesenkt werden. Wenn ich dann auch höre, was teilweise für Anträge gestellt werden müssen, um die Kosten oder Mehrkosten erstattet zu bekommen und dass das dann gefühlt dreifache Ausführungen und noch auf, möglichst noch auf CD an die entsprechenden Ämter geschickt werden muss, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, dass auch der Bund sich zum Deutschlandticket bekennt und eben nicht auf den 1,5 Milliarden Zuschuss bestehen bleibt. Ein anderer Punkt, um das Deutschlandticket auch attraktiver zu machen, ist eine Erhöhung der Regionalisierungsmittel, das heißt der Gelder für die Bestellung des ÖPNV auf der Schiene. Hier muss es einfach mehr Geld geben, um auch mehr Fahrzeuge oder Fahrten fahren zu lassen, um auch die Kapazität zu haben, dass man eben nicht im vollen Zug steht, sondern auch voran auch einen Sitzplatz hat und sich eben nicht denkt, ich fahre nicht mit dem Zug, das ist mir zu voll.
Na, wenn man, das ist ja schon häufig so, ne, wenn man zwischen Halle und Leipzig unterwegs ist und da zu bestimmten Zeiten mit dem Fahrrad fahren möchte, hat man ja eigentlich kaum eine Chance, in den Zug hineinzukommen. Haben Sie selbst ein Deutschlandticket?
Ja, ich besitze eines.
Und werden Sie das auch weiter noch besitzen, wenn das 63 Euro kostet?
Ich persönlich werde es weiter besitzen. Ich bin auch Pendler. Ich fahre jeden Tag mit der Bahn in die Stadt und zurück. Entsprechend für mich lohnt sich das auch, weil natürlich die Preise für Einzeltickets und Monatskarten auch in der Zeit entsprechend gestiegen sind. Aber gerade für Gelegenheitsnutzer ist es halt ein völlig anderes Bild, das sich dabei ergibt.
Hm. Haben Sie noch was hinzuzufügen, was wir vergessen haben zu fragen?
Naja, es ist jetzt ganz wichtig, dass wir eben reinkommen in diese Entbürokratisierung, dass wir, das ist jetzt schon mal ein Fortschritt, dass wir nicht jedes Jahr darüber diskutieren, wird das Deutschlandticket erhalten. Es ist aber auch wichtig, dass wir eine gewisse Preisstabilität haben und dass wir auch allgemein viel mehr Geld für den Verkehr und für den öffentlichen Verkehr bereitstellen und nicht nur einerseits für bestimmte Steuererleichterungen wie andere Besteuerung von Dienstwagen oder eine Erhöhung der Pendlerpauschale zur Verfügung haben, sondern auch ganz mit Plan und Weitsicht in den öffentlichen Verkehr und die Schiene investieren.
Das sagt Michael Koch vom Fahrgastverband Pro Bahn und dem Landesverband Mitteldeutschland im Gespräch mit der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax in Halle. Ihr habt dieses Gespräch hier bei Radio Frei gehört. Wir sind in der Sendung Osmose. Alle Beiträge der letzten Stunde gibt's auch online zum Nachhören unter freie-radios.net. Das ist die Austauschplattform, in der die freien Radios im deutschsprachigen Raum ihre Beiträge versammeln. Und für mich ist jetzt schon Zeit, Tschüss zu sagen. Die Sendung neigt sich dem Ende entgegen und habt eine gute Zeit. Auf bald. Thank you.